Das andere Kapitel. Um euretwillen und nur für euch geschieht es, dass ich euch immer noch neue Aufschlüsse gebe. Ich brauche mein Reden und Lehren wahrhaftig nicht. Ich gehöre nicht zu denen, die sich gerne reden hören, sondern weiß mir zu schweigen, denn nur im Schweigen bin ich mir vernehmbar. Gibt es dennoch Törichte, die meinen mögen, ich spreche wie ein lyrischer Dichter, um von mir zu erzählen? Gibt es noch Kindische, die wähnen können, in mir den Sprecher anderer zu vernehmen, so wie sie selbst zumeist die Worte anderer reden, wenn sie von sich selbst her zu reden glauben? Ich könnte zwar vieles und wieder vieles von mir erzählen, von mir, aus dem ich euch Leben lehren muss, wenn euch es vonnöten wäre. Unmöglich aber könnte ich anderen zum Sprecher werden, und wo sollten andere sein, deren Wort ich aufnehmen könnte, da ich selbst im Urlicht Wort aus dem Urwort bin? Oder sollte ich gar mich als einen fühlen, der meine Mitteilung noch brauchen würde, oder meiner Rede Hörer zu sein verlangte, da ich doch selber bin, was ich zu sagen habe? Allein bin ich in mir selbst, wie jeder derer, die meine geistigen Brüder sind, allein in sich selber ist und in All-Einssein, allem, was ist und nicht ist, geeint. Wie solltet ihr das aber verstehen, ihr, die ihr kaum erst das Allerwenigste in euch zu einen wusstet und immer wieder ängstlich fragt, ob es denn wirklich so dringend nötig sei, eure Seelenkräfte zu einen? Aber es wird ja auch nicht erwartet, dass ihr hier verstehen lernen sollt, denn was hier gemeint ist, liegt himmelhoch über dem Verstehen und kann nur erreicht werden im Erleben. Das Reich, von dem der in seinem irdischen größte Liebende aus allen Leuchtenden des Urlichtes sagte, es sei nicht von dieser Welt, ist auch euch erreichbar, aber nur dort, wo ihr in euch selber nicht von dieser Welt seid und nicht ihrer Scheinerkenntnis unterworfen. Auch ihr seid in ganz bestimmten Relationen zu allem Unendlichen, aber nur in dem, was in euch selbst unendlich ist, könnt ihr bewusst Unendliches erfahren. Gehirn und Herz sind aber Außenwelt und gewichtige Wahrheit, sprach der Anatom, der Bekannte, er habe noch nie in einem Leichnam auf dem Seziertisch ein Organ entdeckt, das als Träger der Seele in Betracht kommen könnte. Nur Aufnahmeorgan der Seele vermag euer Körper zu werden, denn eure Seele wird allein getragen von ihren eigenen außensinnlich unsichtbaren Seelenkräften, die niemals in ein erdenräumlich wahrnehmbares Körperorgan zu binden wären. Doch was man im Alltag der Seele zuzuschreiben pflegt, ist allermeist noch das bloße Funktionsergebnis erdenkörperlicher Organe, so dass wir diese Art Seele wahrhaftig auch in den Tieren wiedererkennen können. Ich rede aber oben allein von der ewigen, der unendlichen Seele, die nicht von dieser Welt ist und die vergeblich in Tiere gesucht werden würde, weil nur der Mensch imstande ist, seine tierhaften Organe zu Aufnahmeorganen der ewigen Seele aufzuschließen. Dieses Aufschließen und Bereithalten ist aber Folge einer darauf hinwirkenden ständigen Willenshaltung und ganz von ihrer Kraft und Ausdauer abhängig. Ohne eigenes Zutun des Menschen wird ihm die Eignung seiner irdischen Körperlichkeit zur Aufnahmeantenne der ewigen Seele werden zu können, nie und nimmermehr erschlossen. Er bleibt dann nur ein bis zu den raffiniertesten Denkerarbeiten aufgezüchtetes, verfeinertes, höheres Tier, dem die ewige Seele ebenso wenig zugänglich wird wie irgendeinem anderen bloßen Tiere. Nur über die ewige Seele, die ihren zentralen Urlebenspunkt in sich trägt, den ewigen Geistesfunken aus dem Urlicht, ist es uns Leuchtenden des Urlichtes möglich, unseren erdenhaften Mitmenschen geistige Hilfe zu bringen. Die ergreifenden und erhaben schönen Bekundungen der großen Mystiker sind gewiss Zeugnisse erlebter, im tiefsten erschütternder Gottesempfindung. Aber die Einheit, die so erlebt wurde, war im allerhöchstmöglichen nur die jedem Erdenmenschen potenziell erreichbare Erlebenseinheit in dem ewigen Geistesfunken seiner eigenen ewigen Seele, aber nur das Erleben der bloßen Einheit seiner selbst im ewigen Geiste. Das All-Ein-Sein, in dem wir Leuchtende im Urlicht leben, umfasst jedoch alles auf solche mystische Art geschehende Einheitserleben zugleich mit allen unendlich fältigen anderen Einheiten innerhalb der Struktur des ewigen substanziellen Geistes. Es ist kein subjektives Erleben eines einen, sondern das objektive Leben des ewigen substanziellen Geistes selbst und aller irdischen Auffassung entzogen. Es wird geistig gelebt, nicht erlebt. Das ist ein himmelweiter Unterschied, den alle sehr beachten müssen, die sich im Bekenntnisse der Mystik und Gnosis, wie sie heute in großer Anzahl vorliegen, nacherlebend zu vertiefen suchen. Die Empfindung muss da sehr distinkt zu unterscheiden wissen, sonst wird Inkommensurables in bedenklich fragwürdige Meinungen vermengt, auch wenn es sich nur darum handelte, erst die Stimmung des betreffenden Buches aufzunehmen. Es ist auch nicht zu vergessen, dass nur recht selten und nur von sehr wenigen Menschen, die der Mystik ergeben waren, der hohe Aufstieg zur Einung, zum sich selbst erleben im ewigen Geistesfunken bekundet wird, während das weitaus meiste als mystisch gedeutete Erleben frommer, sehr irdischer Art und ganz im erdenkörperlichen Nervensystem begründet ist, dessen Erregungszustände als geistige Erlebnisse aufgefasst werden, obwohl in Wahrheit nur ein Wahrnehmen vorliegt, der Lichtempfindung des Sehnervs vergleichbar, wenn auf das geschlossene Auge ein heftiger Druck erfolgt. Aber die wahrhaftig zuweilen in ihre geistige Einung gelangten echten Mystiker wussten genau, dass ihr Gotterleben trotz allem ein subjektives Erleben war, und wenn einer ihrer Größten den Rat erteilt, einem bittenden Armen an der Klosterpforte erst die Suppe zu bringen, auch wenn er zur Unzeit käme, weil der Gebetene mitten in seiner Beschauung sei, so ist hier nicht nur die Nächstenliebe in besonderer Weise anempfohlen, sondern zugleich die Subjektivität des mystischen Erlebens betont, das nicht in selbstsüchtiger Weise fortgeführt werden dürfe, während ein Mitmensch, den der Schauende zu sättigen vermöge, Hunger litte. Zahllos sind denn auch überall, wo echtes mystisches Erleben eingetreten war, nachher die Klagen darüber, dass man es nicht festzuhalten vermochte und nun nach der Einung im Innersten sich wieder im Alleräußersten finde, dem kaum noch ertragbaren Gegensatz. Gerade hier lässt sich irdischem Verständnis am ehesten vermitteln, was das geistige Leben des Leuchtenden im Urlicht so hoch über alles mystische Erleben erhebt. Wir, die wir aus dem Urlichte leben und aus ihm in seinem Strahlen leuchten, sind nicht nur zeitweise in diesem geistigen Leben, sondern selbst im Alleräußersten sind wir gleichzeitig ohne Unterbruch in unserem Allerinnersten, aus dem uns auch das sinnenhafte Erleben der wildesten Außenwelt nicht zu lösen vermöchte. Und im Gegensatz zu dem, was der große Meister der Mystik seinen Schülern anrät, wäre es für den Irdischen, der das Werkzeug des ewigen Leuchtenden im Urlicht ist, ein Hohn auf alle Nächstenliebe, wenn er während des ihm obliegenden objektiven geistigen Wirkens für unzählige dem einen Armen zuliebe, das All-Ein-Sein auch nur für eine Sekunde aufgeben wollte, solange die geistige Notwendigkeit verlangt, dass in ihm zu verharren ist. Der arme Hungernde wird alsbald von anderer Hand gesättigt werden, ohne zu ahnen, dass diese andere Hand nur spendet, was ihm der in seinem Alleinsein tätige Leuchtende des Urlichtes im Äußeren dieser Welt zugedacht hat. Das ist kein holder Aberglaube, sondern beruht auf nüchternem Ablauf eines Geschehens, das streng gesetzlich geregelt ist und fast automatisch sich auswirkt, indem es stets da sich durchsetzt, wo es den geringsten Widerstand zu überwinden hat. Es gibt mancherlei Möglichkeiten solchen Geschehens, denen allen freilich auch präzise Grenzen zubestimmt sind, die nicht überschritten werden können. Hier regelt sich alles nur von der inneren Welt der Ursachen her, die uns Leuchtenden im Urlicht erschlossen ist. Warum ich von allen diesen so verschiedenen Relationen, in denen der irdische Mensch zu ewigem Göttlichen stehen kann, hier rede? Auch wieder nur um euretwillen. Ich sehe manche aus euch in ernster Gefahr, sich selbst Hindernisse zu bereiten durch Versuche, Unvereinbares zu vereinen. Und es ist wahrhaftig Gefahr für das konkrete Innewerden können der Struktur des ewigen substanziellen Geistes, wenn man um des eigenen Verstehens willen der Mystik oder gar der vor- und frühchristlichen Gnosis einordnen zu können meint, was so hoch über höchstem mystischen Erleben innerer Einheit im Urlicht selbst gelebt wird, dass keine astronomische Zahl imstande wäre, die hier trennende Distanz vergleichsweise auch nur anzudeuten. Wohl können die Bekundungen wahrhaft echter Mystiker das Vorstellungsvermögen stimmen, so dass es fähig wird, die reinen Akkorde aus dem Ewigen wiederzugeben, die auf den Harfen des geweihten Berges für das Ohr der Seele zum Erklingen kommen. Aber beides ist sehr bestimmt zu trennen, so wie man gewiss zu unterscheiden weiß zwischen dem bloßen Anschlagen der Töne beim Stimmen des Instruments und der dann auf ihm erklingenden Sonate. So ist denn auch wahrhaftig jeder Leuchtende des Urlichtes ein Philos der ewigen Sophia, ein Freund der göttlichen Weisheit, aber die Genesis der Lehren und Aufschlüsse, die er zur Offenbarung bringt, schließt kategorisch aus, das, was er darbietet, als Philosophie im wissenschaftlichen Sinne zu bezeichnen. Er gibt ja nicht etwa Resultate seines Denkens und nicht aus Schlussfolgerungen besteht sein Erkennen. So schafft jeder aus uns, die wir im ewigen Urlicht Leuchtende sind, in Wahrheit Religio, Verbindung des Außen mit dessen allerinnerstem Ursprung und zeigt die Relationen zwischen Zeit und Ewigkeit auf, aber die Spur der historischen Wahrheit wird verwischt, sobald man einem aus uns die persönliche Gründung eines von ihm geschaffenen, vorher unbekannten Religionssystems und eines sodann es erhaltenden Kultes zuschreibt. Auch ist mir gewiss bewusst, dass wissenschaftlich bestimmter Sprachgebrauch mit dem Worte Metaphysik recht wesentlich anderes bezeichnet, als was dieses Wort bei mir bedeutet, der ich seinen Sinn dahin verstanden wissen will, dass es die erdensinnlich unwahrnehmbaren Dinge meint, die hinter der Physik des Universums verborgen sind. Wenn ich also von meinem metaphysischen Lehrwerk spreche, so will das gewiss nicht besagen, dass seine Aufschlüsse einen Platz im Bereich der besonderen Betätigung des Denkens beanspruchten, die man als Metaphysik von rein philosophischem Denken zu scheiden sucht. Mir ist das Wort Metaphysik im etymologischen Verstande zu einem Notbehelf geworden. Kurzum, es gibt kein Rubrum, unter dem sich die Aufschlüsse ewiger Dinge, die Offenbarung der Struktur ewigen substanziellen Geistes, die ich meiner geistigen Wesenheit nach meinen Mitmenschen und denen, die nach meiner Erdenzeit kommen werden, so bringen vermochte, als ein spezielles in Allgemeines einreichen ließen. Wer daher für alles, was ihm begegnet, ein Rubrum, eine Inhaltsdeklarierung und Einordnung in ihm schon Bekanntes braucht, der wird zwangsweise meinem ganzen Lehrwerk eine irrige Ausdeutung geben. Und gerade an dem, was in meinen Worten wesentlich ist, achtlos vorübergehen oder das ihnen Fremdeste in sie hineininterpretieren. Ich vermag das nicht zu ändern, aber ich will nicht unterlassen haben, darauf hinzuweisen, dass man so in eine dunkle, stickichte und arg verwinkelte Sackgasse gerät, aus der durchaus nicht jeder später noch wieder herauszufinden weiß. Und immer wieder muss ich daran erinnern, dass ich meiner erdbedingten Natur nach Künstler bin, nicht Gelehrter, nicht Forscher, nicht Angehöriger irgendeines Glaubenskreises und nicht Bekenner erdverhafteter Bekenntnisformen, auch wenn ich manchen wohlverstehend zugetan bin, weil ich um den Erdensegen weiß, den sie irdischem heranzuziehen imstande sind. Auch das ist nur um euretwillen gesagt, denn als Künstler hänge ich nicht wie der Dilettant an dem, was ich hervorgebracht habe, und es bleibt mir gleichen Wertes einerlei, ob man es achtet oder missversteht. Nur um euretwillen empfinde ich Freude, wenn ich gewahre, dass euch mein Lehrwerk fehlen würde, wäre es nicht vorhanden. Um euretwillen allein bin ich besorgt, euch alle Relationen aufzuzeigen, die zusammenwirken mussten, damit mein geistiges Lehrwerk für euch und die Kommenden entstehen konnte. Nichts liegt mir ferner, als Menschen für meine Worte etwa gewinnen zu wollen, aber wohl ist mir daran gelegen, vor mir selbst zu wissen, dass alles durch mich geschehen ist, was nötig war, um denen, die sie brauchen, die Aufschlüsse der Struktur des ewigen substanziellen Geistes, die ich in meinem geistigen Lehrwerk gebe, in höchstmöglichem Grade Seelen nahe zu bringen. Ich will jeden derer, denen zubestimmt ist, was ich hinterlasse, in der Lage wissen, sich selbst von der ewigen Wirklichkeit überzeugen lassen zu können, die ich ihm in sprachlichem Bilde vor Augen stelle. Aber in allem, was ich durch mein geistiges Lehrwerk bewirken will, bin ich immer nur Vollbringer des ewigen Willens, aus dem ich lebe und dem ich mich eingefügt weiß, für alle Ewigkeiten geistigen Willensbewusstseins. Ich gebe nur weiter, was ich selbst geistig besitze, will aber gewiss nicht den mir Vertrauenden zur Annahme dessen, was ich ihm bringe, überreden. Er selbst wird vielmehr entscheiden lernen müssen, was ihm vonnöten ist und was nicht. Denn was ich als homogenes Ganzes in den Schriften des geistigen Lehrwerkes dargeboten habe, umfasst viel zu vieles, als dass der Einzelne für sich allein alles in sich aufzunehmen wüsste. Jeder kann zwar von allem, was ich bezeuge, Überzeugung herleiten, aber nachher muß er wählen, sichten und suchen, was seiner Eigenart zubestimmt ist, ohne das für andere Bestimmte ebenfalls sich zueignen zu wollen. Im ewigen Geiste kann keiner eines andern Stelle einnehmen, und jeder bleibt davor gesichert, dass seine Stelle von einem anderen eingenommen werden könnte.